Vielen Dank für dieses tolle Lied, was uns das nochmal deutlich macht. Du bist das Zentrum der Geschichte. Du bist unser Halt in jeder Zeit. Wir sind ja in unserer Predigtserie auf Kurs bleiben. Und das Thema des heutigen Gottesdienstes, und das hatten wir vor Monaten so entschieden, heißt Hart am Wind. Halte Leid aus. Ich lese dazu einen Vers aus dem Brief, dem zweiten Brief, den Paulus an Timotheus geschrieben hat, Kapitel 4, Vers 5. 2. Timotheus 4, Vers 5. Du aber sollst besonnen bleiben, was auch immer geschieht. Sei bereit zu leiden, erfülle unbeirrt deinen Auftrag als Verkündiger des Evangeliums. Übe deinen Dienst mit ganzer Treue aus. Ich glaube, das wissen wir alle. Es gibt vieles, was uns in unserem Leben, auch gerade in unserem Leben mit Jesus und dem Glauben an ihn, ins Wanken bringen kann, was uns echt zum Absturz führen kann. Und nicht erst seit dieser Zeit von Corona, sondern ich glaube, das ist schon immer so gewesen. Ich glaube, Leid ist wahrscheinlich der stärkste Gegenwind, den wir in unserem Leben haben können. Leid, wenn es so richtig existenziell kommt, wird uns mehr als alles andere anfechten können und wird mehr als alles andere eine Gefahr sein, unseren Glauben wegzuwerfen, entmutigt zu sein, zu straucheln, ins Wanken und vom Kurs abzukommen. Leid, egal was es sein mag, wird uns immer mitten hinein in unser Sein treffen. Da hinein, wo wir nichts mehr verstecken können. Hier geht es um unsere Existenz. Hier geht es um mein Sein, um dein Sein. Wir sagen das so, hier geht's ans Eingemachte. Und das stimmt. Und weil das so ist, das Leid so ein Potenzial hat, uns umzuhauen, ist es besonders wichtig zu entdecken, was wir tun können, was wir lernen können, damit uns Leid nicht vom Kurs des Glaubens an Jesus abbringt und uns nicht ins Wanken bringt. Und ich möchte zu Beginn der Predigt die ganze Spannbreite von Leid einmal aufzeigen mit ein paar Schlagworten. Und dazwischen gibt es noch viele, viele andere mögliche Formen von Leid. Aber damit ihr eine Ahnung habt, um was es geht, wo Paulus sagt, halte es aus. Sei bereit zu leiden. Erfülle trotzdem deinen Auftrag als Verkündiger des Evangeliums. Übe deinen Dienst mit ganzer Treue aus. Als ich anfing, diese Predigt vorzubereiten, hatte ich noch keine Ahnung, wie sehr uns diese Corona-Pandemie betreffen würde, die ja fast oder vielleicht bald unser gesellschaftliches Leben vorübergehend lahmlegt. Und wir alle spüren etwas von dieser Panik, die durch die Medienberichte ausgelöst wird. Und die Frage ist an mich selber, an dich, wohin guckst du am Morgen oder am Mittag als erstes in die neuesten News? Für Corona oder Psalm 91 zum Beispiel. Es geht nicht nur um Corona. Ich glaube, es gibt viele andere Krankheiten, die uns mindestens genauso, ich bin sogar überzeugt, viel existenzieller in Krisen stürzen können als Corona. Die uns noch mehr herausfordern können. Dann, wenn jemand von uns eine unheilbare Krankheit vielleicht bekommt und merkt, sie schreitet fort, dann wird deutlich, im Leiden sind wir besonders hart am Wind. Wenn Wellen so hoch sind, dass wir nicht sicher sind, dass das Boot nicht kentert. Wenn der Sturm so stark ist, dass wir nicht sicher sind, dass wir heil rauskommen. Aus der Geschichte der Kirche und Gemeinde Jesu seit 2000 Jahren und auch aus aktuellen Berichten unserer Zeit wissen wir, dass viele Christen einfach nur deshalb leiden, sogar inhaftiert und umgebracht werden, weil sie an Jesus Christus glauben und davon nicht schweigen können und wollen. Auch das ist Leid, existenzielles, herausforderndes Leid. Und wir können uns überhaupt nicht sicher sein, dass uns das nicht auch irgendwann in Deutschland oder Europa betreffen könnte. Es gibt Krankheiten, die uns das Leben kosten können und sogar werden. Denn eines Tages werden wir alle sterben. Egal ob an einem Unfall, an Altersschwäche oder an irgendeiner Krankheit. Ich will euch jetzt nicht in eine depressive Stimmung führen, sondern das ist die Wirklichkeit unseres Lebens. Oder es gibt den herzzerreißenden Verlust und Schmerz, wenn liebe Menschen von uns gehen. Finanzielle Krisen, Flucht, Krieg, Naturkatastrophen und noch einiges mehr, was uns aus dem Bereich Leiden ins Wanken bringen kann. Und all das erschüttert uns in den Grundfesten unseres Lebens. Und dabei sollen wir trotzdem auf Kurs bleiben, nicht ins Wanken, nicht ins Zweifeln oder gar Verzweifeln geraten. Wer schafft das denn? Bist du sicher, dass du das schaffst? Ich bin nicht sicher, dass ich das schaffe. Und genau deswegen das Thema: Halte Leid aus. Von Paulus lesen wir im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 7 und 8. Mir ist ein Leiden auferlegt worden, bei dem mein Körper wie von einem Stachel durchbohrt wird. Einem Engel Satans wurde erlaubt, mich mit Fäusten zu schlagen, damit ich vor Überheblichkeit bewahrt bleibe. Dreimal habe ich deswegen zum Herrn gebetet und ihn angefleht, der Satans Engel möge von mir ablassen. Hier ging es nicht um Schnupfen, auch nicht um Männerschnupfen, ihr kennt die Geschichten. Hier ging es nicht um irgendeine Bagatelle, sondern für Paulus ging es hier ans Eingemachte. Er sagte, ich kann das nicht mehr. Gott, nimm das bitte weg. Ich will es auch nicht mehr, hat er vielleicht auch gesagt. Hier geht es um sein Sein, ums Existenzielle. Und was tun wir? Und wie glauben wir dann, wenn in uns die Fragen schreien, warum Gott? Warum ich? Warum so schlimm? So schwer, dass ich es nicht ertragen kann? Warum nimmst du dieses Leid nicht einfach weg? Wie glauben wir, wenn diese Fragen lauter sind als jedes Lied, was wir zum Lob Gottes singen würden, oder jedes Gebet? Und wenn dann noch andere Christen vollmundig und scheinbar mit starkem Glauben aus der Bibel zitieren, was ja wirklich dort steht in Jesaja 53, unsere Krankheiten oder unsere Krankheit war er es, die er getragen hat. Unsere Schmerzen hat er sich aufgeladen. Durch seine Striemen ist uns Heilung zuteil geworden. Also bitte, du brauchst doch gar nicht krank sein. Jesus hat dich doch geheilt. Steht das da so? Wenn es so wäre, dann liegt es doch daran, dass ich selber schuld bin, oder? Das ist die Wahrheit dann. Und dass du schuld bist, wenn wir krank sind. Und wenn wir nicht geheilt werden, dann ist es meine Schuld und deine Schuld, weil dann glauben wir nicht genug oder nicht richtig, was auch immer genug und richtig ist, denn sonst würde Jesus mich ja heilen. Befreiung schenken, die Not lösen. Was ist, wenn wir persönlich von dem Herrn, dem wir vertrauen und dem wir nachfolgen, in solchen Krisensituationen diesen Satz hören? Lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Gnade reicht, es ist genug. Ich nehme dein Leid und deine Not nicht weg. Das hat Paulus gehört. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Lass dir genug sein mit meiner Gnade. Wie gehen wir mit solchen Situationen um? In der Not, im Leid und mit so einer Antwort. Mich hat in den letzten Wochen ein Artikel von Arne Kopfermann sehr betroffen gemacht und sehr herausgefordert. Arne Kopfermann hat viele Lobpreislieder gesungen und wir singen sie auch heute in unserer Zeit im Gottesdienst. Und er war sogar schon mal hier in unserer Gemeinde und hat einen Lobpreisgottesdienst mit uns gefeiert. Er schreibt ganz aktuell: Im September 2014 kam aus heiterem Himmel der schmerzhafteste Einschnitt unseres bisherigen Lebens. Bei einem Autounfall verloren wir unsere 10-jährige Tochter Sarah. Das Leben meiner ganzen Familie wurde in den Grundfesten erschüttert. Wir waren auf die Urgewalt des Schmerzes nicht vorbereitet, der von einem Tag auf den anderen in unser Leben eintrat. Es ist sicher nicht übertrieben zu behaupten, dass Sarahs Tod alles auf den Prüfstand stellte. Auch wenn Anja und ich von der ersten Sekunde an wussten, dass sie an dem Ort war, wo sie jetzt war, gut aufgehoben ist. 2016 hat Arne Kopfermann dann dieses Lied geschrieben: Du bist Gott, wir sind es nicht. Wir bauen uns Gebäude aus Gedanken, so hoch, dass sie den Himmel fast berühren. Kein Zweifel bringt sie allzu leicht ins Wanken. Kein Einspruch darf den eigenen Standpunkt stören. Wir hegen unsere festgefasste Meinung und pflegen gut durchdachte Theologie. Sie hat für alles, was du tust, auch eine Deutung und ist sich sicher, du enttäuschst uns nie. Doch du bist Gott. Wir sind es nicht. Und du verhüllst dein Angesicht. Wir sehen nie das ganze Bild. Nein, nur durch einen Spiegel, der verklärt. Nur wie durch einen Spiegel, der nicht alles erklärt. Herr, hilf uns, dir trotz allem zu vertrauen. Wir glauben fest, du spielst mit offenen Karten und wir entschlüsseln mit der Bibel deinen Plan. Doch wenn du nicht tust, was wir von dir erwarten, dann klagen wir dich unverhohlen an. Zu denken, wir verstehen dich, ist vermessen. Es gibt für dein Verhalten keinen Code. Wir sind nur einem Trugschluss aufgesessen. Das lernen wir oft erst in Leid und Not. Denn du bist Gott. Wir sind es nicht. Und ich habe mich gefragt, das hat mich sehr herausgefordert, ob wir nicht manchmal unseren Glauben so leben, so tough und vielleicht auch stolz daherkommen, als wären wir Gott selber, als wüssten wir, wie Gott tickt oder handelt. Vielleicht tickt Gott ja gar nicht. Und wir glauben, wir hätten unser Leben und sogar Gott im Griff. Doch wenn Gott klein genug wäre, um ihn zu verstehen, wäre er nicht groß genug, um ihn anzubeten. Nochmal. Wenn Gott klein genug wäre, um ihn verstehen zu können, wäre er nicht groß genug, um ihn anzubeten. Gott ist niemals für uns und auch für keinen anderen verfügbar. Und die Bibel macht das sehr klar. Und wir sollten durch das, wie wir lehren und leben, wie wir glauben, leben und wie wir sprechen, nicht so tun, als wüssten wir, es wäre anders. Wir belügen uns nur selber und wir belügen andere. Es kommt nicht auf einen besonderen, richtigen, starken Glauben, auf eine bestimmte Anzahl von Minuten oder Liedern an und dann greift Gott ein und bewahrt uns. Psalm 91 klingt wie eine Allround-Versicherung. Und ich habe vorhin gesagt, ich habe mich entschieden, ihn ganz zu lesen, auch mit der Zusage, und es wird dir nichts passieren. Aber ich glaube, der Rest der Bibel, das Leben von Menschen, auch das, was Arne Kopfermann beschreibt, macht deutlich, wir haben keine Lebensversicherung gegen Krebs, gegen Corona, gegen Autounfälle, gegen Erdbeben, was auch immer. Die haben wir nicht, keiner von uns. Aber die Aussage von Psalm 91 ist ja nicht, seid ihr sicher, dir passiert nichts, sondern komm unter meinen Schutz, komm unter meinen Schirm, vertrau mir in der Krise. Da fliegen doch scheinbar die Pfeile, da herrscht doch gerade die Pest in dieser Geschichte. Und da sagt Gott, setz dein Vertrauen auf mich. Leiden und Sterben gehört seit dem Bruch der Sünde im Garten Eden als Wirklichkeit und Teil unseres Lebens zu uns dazu. Und ihr Lieben, wir können machen, was wir wollen, wir können uns drehen, wie wir wollen, wir können glauben, was wir wollen. Diesen Satz hebeln wir nicht aus. Krankheit und Leid, Sterben gehört bis zum letzten Tag unseres Lebens zu unserem Leben dazu, wenn nicht Jesus vorher wiederkommt und wir in den Himmel gehen. Und selbst dann gehört es bis zum letzten Augenblick auf der Erde zu uns dazu. Und das gilt auch, obwohl an manchen Stellen, und wir wünschen uns, dass das häufiger passiert, wie so ein Sonnenstrahl Gottes neue Welt in unserer zerbrochenen Welt aufstrahlt. Wenn plötzlich bei uns Menschen durch Gebet und Wunder geheilt werden, wo kein Arzt eine Chance gesehen hätte. Wenn Menschen befreit werden, wenn Menschen Hoffnung kriegen, die völlig verzweifelt waren. Da strahlt Gottes neue Welt in unsere dunkle und zerbrochene Welt hinein. Und wenn wir in der Bibel schauen, wo die letzte Ursache von Leid und Tod liegt, dann liegt sie in diesem Bruch der Sünde, in dieser Entscheidung von Adam und Eva, ihre Beziehung zu Gott aufzukündigen, zu brechen und lieber auf eigene Idee und eigenem Weg glücklich zu werden. Hier liegt die letzte und tiefste Ursache von allem Leid, von aller Krankheit und auch vom Tod. Aber damit ist überhaupt nicht gemeint, dass Leid und persönliches Verhalten und Schuld immer ursächlich zusammengehören. Wenn du jetzt krank bist, hast du was falsch gemacht. Nein, das kann zwar sein, aber in den meisten Fällen, glaube ich, wird es nicht so sein. Das lehrt die Bibel nicht. Grüble, wenn du krank bist, ob du nicht vielleicht doch vor 25 Jahren einen Fehler gemacht hast. Ja, frag dich das, ob da was war vor 25 Jahren oder gestern. Und dann bring es zu Gott und bitte ihn um Vergebung. Aber es ist nicht richtig, wenn Menschen sagen, siehst du, das hast du jetzt davon. Jetzt bist du krank, weil. Das kann mal sein. Aber wer das auch in der Seelsorge sagt, bricht Menschen völlig den Glauben auseinander. Und es ist unbiblisch. So eine Aussage wäre arrogant und hochmütig und selbstgerecht. Denn, also ich fühle mich im Moment gesund. Wenn ich das jetzt sagen würde, würde das doch bedeuten, seht ihr, ich habe es im Griff. Vor 25 Jahren und gestern auch. Deswegen bin ich jetzt gesund. Das ist gelogen. Das ist ein Geschenk. Das ist Gnade und nicht mein Verdienst. Und trotzdem sollten wir fragen, wo können wir näher bei Jesus sein? Wo müssen wir umkehren? Aber ich habe es nicht verdient, gesund zu sein. Und du auch nicht. Und wir haben es auch nicht verdient, in einem Land mit dem besten Gesundheitssystem der Welt geboren zu sein. Das ist ein Geschenk. Und das sollten wir wissen. Gott ist für uns nicht verfügbar. Denn wenn er für uns verfügbar wäre, wäre er nicht mehr Gott. Und dann brauchen wir ihn auch nicht. Das ist dann so ein Talisman, da packe ich in die Tasche und habe einen Stein oder ein Männchen da drin und glaube, das hilft mir was. Ich habe nichts in der Tasche, keine Sorge. Aber dann ist es so was Totes und Hilfloses wie ein Talisman. Und die Frage ist aber, was macht Gott denn, wenn wir in solchen Krisensituationen sind? Was glauben wir denn dann? Gerade im Erfahren von Leid und Krankheit und Tod bleibt er der gute und treue Gott, der uns gerade dann nicht verlässt. Psalm 23. Mit dir gehe ich durch das Tal des Todesschattens. Du bist bei mir, genau dort. Ich lass dich dann nicht alleine. Heiner Rust, ein bekannter Pastor, hat es in einem Buch so geschrieben, auch aus eigener leidvoller Erfahrung, dass er in einer schweren Krankheit Gebet gesucht hat um Heilung und nicht geheilt wurde. Die Gegenwart des auferstandenen Heilands zeigt sich gerade nicht nur im Heilen von Krankheiten und nicht nur im Auflösen der Not, sondern die Gegenwart des Heilandes zeigt sich gerade darin, dass er bei uns ist im Tal des Todesschattens. Das ist die größere Wahrheit. Gott bleibt bei uns, auch während Corona, auch im Krebs, auch im Alter, auch wenn ein Unfall passiert. Gott bleibt bei uns. Und er wird nicht alles heilen und lösen. Das hat mich sehr nachdenklich gemacht, was Arne Kopfermann da schrieb. Glauben wir, dass Gott auch dann die Kontrolle nicht verloren hat? In keiner Christenverfolgung, in keinem persönlichen Leid und auch in keiner Pandemie. Im Jesaja-Buch Kapitel 55 steht, seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Seine Wege sind nicht unsere Wege, sondern so viel höher wie der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind seine Gedanken als unsere Gedanken und seine Wege als unsere Wege. Noch einmal, wenn es mir und dir heute gut geht, dann ist es ein unverdientes und unbezahlbares Geschenk und auf keinen Fall gesichert für den Rest unseres Lebens. Denn auch der 100 Jahre glücklich und gesund leben darf, sowas soll es geben, auch der wird eines Tages sterben, an Altersschwäche, an einer Krankheit oder an einem Unfall. Wenn es verdient wäre, die 100 Jahre, dann sagt mir bitte, was hat er bei 101 falsch gemacht? Das ist nicht logisch. Gott ist bei ihm die 100 Jahre oder die 20 Jahre und auch im Tal des Todesschattens. Und keiner von uns wird Leid und Krankheit und dem Sterben aus dem Weg gehen können. Keiner von uns. Die entscheidende Frage lautet, was macht das mit mir und dir? Was macht Krankheit und Not und Leid mit uns? Lassen wir uns von der Angst und Panik anstecken? Oder vertrauen wir gerade dann, dass unser Leben in Gottes Hand ist und dass es immer so bleiben wird? Und hier sind ja auch Menschen im Raum, die liebe Menschen verloren haben. Vielleicht sogar ein Kind. Und die wissen, das geht nicht, ohne dass es einem das Herz zerreißt. Das geht nicht, ohne dass man schreit und weint und klagt und die Welt und Gott nicht mehr versteht. Aber nicht zu wanken, nicht vom Kurs abzukommen, bedeutet zu sagen, Gott, genau in der Situation, ich kann's nicht mehr glauben, aber halt mich fest. Ich will mein Leben in deiner Hand wissen, auch und gerade jetzt. Denn Gott bleibt auch dann gut und treu. Ich komme nochmal zu Arne Kopfermann zurück. Er greift ein Lied auf, was wir gleich singen werden. Egal, was Gott mir gibt, egal, was Gott mir nimmt, ich gebe alles für ihn hin. Jederzeit, ganz und vollkommen. Singe wie niemals zuvor, denn nichts ist so wichtig wie er. Und er schreibt, die Vollmundigkeit dieser Sätze werden zum Bumerang, wenn der eigene Glaube auf die Probe gestellt wird. Ja, es bleibt wahr. Gott bleibt Gott. Und Gott möchten und dürfen wir vertrauen, auch in der Situation. Aber es mag Lieder geben, die wir nicht mehr mitsingen können, weil wir nicht fertig sind mit dem Thema, weil wir sagen, Gott, ich würde es ja gerne glauben, aber vollmundig kann ich jetzt nicht mehr singen, egal was Gott mir gibt, egal was Gott mir nimmt, ich gebe alles für ihn hin. Ja, er ist es wert, dass ich trotzdem alles für ihn hingebe, Aber es kann sein, dass es dein Herz so zerreißt, dass du bei dem Lied weinst und schreist, Gott, halt mich fest. Ich möcht's glauben, aber das kann ich dir jetzt nicht singen. Ich glaube, der das am meisten versteht, ist Gott. Und dann sei an der Stelle so ehrlich und bete und such Hilfe, dass du trotzdem Gott vertraust, auch wenn so etwas wie bei Kopfermanns passiert. Übrigens, Arne hat selber das Auto gefahren. Merkt ihr, das sind keine Themen, wo wir mal so locker mit Glaubenssätzen drüber gehen können. Je näher uns die Gefahr kommt, umso mehr werden wir auch panisch. Machen wir uns nichts vor. Sterben wird mit ganz großer Wahrscheinlichkeit nicht schön sein. Darum geht's aber auch gar nicht. Arne Kopfermann schreibt, genau dann, wenn das wie so ein Bumerang auf unseren eigenen persönlichen Glauben zurückkommt, dann merken wir die eigene Erlösungsbedürftigkeit. Und wir sehnen uns nach einer ehrlichen, tastenden, weniger lauten Anbetung, sagt er als Lobpreisleiter über Jahrzehnte. Nach einer ehrlichen, weniger vorlauten Form der Anbetung, die vielleicht auch mal schweigt. Und er sagt, Zweifel und Klagen sind nicht Zeichen von Glaubensschwäche, sondern sind erforderliche Bewältigungsmechanismen unseres Lebens und unserer Not. Zweifel und Klage sind keine Glaubensschwäche. Wir haben uns als Gemeinde entschieden, eine Gemeinde zu sein und auch darüber zu sprechen, für Menschen, die zweifeln und klagen, die zerbrochen sind und auch einen zerbrochenen, schwachen Glauben haben, weil ich selber doch auch so einer bin. Und wir uns dann helfen wollen, auf den starken Gott zu schauen und uns helfen wollen, nicht ins Wanken zu kommen. Ich glaube, bei dem Thema müssen wir wirklich ehrlich bleiben und die ganze Bibel lesen. Römer 8, da schreibt Paulus davon, dass wir Christen zusammen mit der ganzen Schöpfung uns sehnen. Und er schreibt mit der gequälten Schöpfung. Wir sehnen uns, dass endlich Friede wird, dass endlich Gerechtigkeit kommt, dass endlich keine Krankheit und kein Tod mehr da sein wird. Wir sehnen uns mit allen Menschen. Und er schreibt zwar, ich halte dafür, dass diese Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der Herrlichkeit, die einmal an uns geoffenbart werden soll. Ja, wir haben eine Hoffnung. Und wenn wir es nüchtern sehen könnten, dann wissen wir, dass diese Dinge, einschließlich Corona, einschließlich lebensbedrohlicher Krankheiten, es eigentlich nicht wert sind, verglichen zu werden mit dem Himmel. Das bedeutet aber nicht, dass wir sagen könnten, ist doch alles nicht so schlimm, ist doch kaum der Rede wert. Gerade Paulus macht uns deutlich, jawohl, es ist der Rede wert, es ist des Kämpfens im Gebet wert. Es kommt darauf an, dass wir dabei nicht ins Wanken geraten, dass wir das Vertrauen auf unseren guten Gott nicht verlieren. Krankheit und Leid sind nicht außer Kraft gesetzt. Sie sind noch nicht aus der Welt, auch nicht aus meinem Leben. Obwohl Jesus dem Tod die Macht bereits genommen hat, bedroht der Tod uns täglich und lebenslang. Aber, und das glauben Christen aus der Bibel heraus, Krankheit, Leid, Sterben und Ungerechtigkeit werden und können nicht das letzte Wort haben. Das letzte Wort hat Jesus, der die Krone aufhat, der Sieger ist, der Herr über alles ist. Und wenn wir über dieses Thema reden, dann betrifft uns das hier vielleicht nicht nur selber, sondern es betrifft auch den, der neben dir sitzt oder die hinter dir sitzt. Heiner Rust sagt, es geht nicht nur darum, beim Evangelium das Heil zu erfahren, sondern auch den Trost und die Hilfe in der Gemeinschaft der Gotteskinder. Er sagt, Jesus ist der Heiland. Das ist ja so ein altes Wort. Ich habe mir das abgewöhnt, das Wort. Seit der Predigt tut es mir leid. Ich will es mir wieder angewöhnen, das Wort, weil es ein tolles Wort ist. Aber es ist so alt. Jesus, der Heiland. Jesus, der Heil bringt. der Vergebung bringt, der uns in die Beziehung zu Gott zurückbringt. Er hat den Tod und Satan bereits besiegt. Aber der Teufel weiß, dass er uns damit noch mächtig gefährlich werden kann. Dass uns Leid und Krankheit aus der Bahn werfen kann. Und auch wenn das Reich Gottes ganz sicher bereits angebrochen ist mit Jesus und er hat viele Wunder getan, viele Menschen, aber auch nicht alle, geheilt, Tote auferweckt, bleibt es, dass wir auf diese Hoffnung angewiesen sind, wir sind noch nicht da. Schon jetzt und noch nicht. Jesus hat schon den Tod und die Krankheit besiegt und die Sünde und den Teufel. Und trotzdem sind alle diese Dinge und der Teufel noch da und können sich manchmal erschreckend bemerkbar machen. Noch nicht, es ist noch nicht weg. Erst im Himmel wird es so sein. Ich zitiere nochmal Heiner Rust. Alle Heilungen sind angesichts des Sterbens, was ja dann doch kommt, etwas Vorläufiges. Wenn auch etwas Starkes, super. Alle Heilungen behalten einen Hinweischarakter im Sinne des Zeichens auf das angebrochene Reich Gottes. Und dann sagt er, es geht aber nicht nur um den Heiland, sondern es geht um ein Heiland. Und auch deswegen mag ich das Wort Heiland jetzt wieder. Heiland, Jesus, der Retter, der Heil bringt, der alles verändern kann und der uns die Hoffnung gibt auf eine Zeit, die nie wieder endet, ohne Krankheit, Tod, Geschrei und Leid. Gemeinde soll ein Heiland sein. In Gemeinde Jesu sollen Menschen heil werden. Sollen Menschen auch körperliche Heilung erfahren, das ist ein Wunder, was Gott immer noch tut. Aber sollen Menschen erfahren, wenn sie krank bleiben oder sterben, dass da andere Menschen sind, dass Jesus dabei bleibt. Wir sollen Versöhnung leben. Wir sollen einander Barmherzigkeit zeigen und spürbar werden lassen, einander helfen. Von Heiland Jesus zum Heiland Gemeinde. Was für eine Herausforderung. Vielleicht gerade auch in Zeiten von Corona. Überleg dir, wem du wie helfen kannst. Macht Netzwerke. Versorgt euch gegenseitig. Sagt uns, wo jemand nicht versorgt ist, wenn derjenige nicht mehr einkaufen darf. Oder was auch immer. Wir wollen uns nicht von der Angst drängen lassen, sondern gerade jetzt Barmherzigkeit mit aller Vernunft und mit aller hygienischen Vorsicht, die geboten ist, leben. Wir können als Heiland nicht Corona besiegen, das wäre wahrlich vermessen. Aber wir können ein Zeichen setzen. Wir können was dagegen setzen und sagen, hey, ich bete für dich. Oder bitte bete du jetzt für mich. Gebetskette, Hilfskette. Sagen, wo braucht jemand Hilfe? Und nicht nur an unsere Gemeinde denken, sondern denk an deine Nachbarn, an Freunde und wen auch immer. Wenn Gemeinde Heiland werden will, dann müssen wir uns fragen, was glauben wir? Was für eine Gemeinde sind wir? Dürfen wir klagen bei uns, schreien, zweifeln? Ja, das dürfen wir. Aber wir wollen dabei nicht stehen bleiben. Wir wollen einander helfen, ganz neu auf Jesus zu schauen, zu glauben, dass er es uns in der Hand hat und diese ganze Welt. Und darauf hoffen, dass das helle Licht von diesem neuen Reich Gottes immer wieder in unserer dunklen Welt aufstrahlt. Wir wollen mit Heilungen, mit Wundern rechnen. Nein, wir wollen damit nicht rechnen. Wir wollen sie von Gott erwarten, denn rechnen können wir damit nicht. Wir wollen darum beten und glauben, dass Gott sie tun kann und wird. Aber wir wollen ganz bewusst eine barmherzige Gemeinde sein. Wir wollen barmherzig miteinander sein, auch wie wir uns Glauben vermitteln, dass ihr nicht glaubt, der Volker hat es ja im Griff. Nein, hat er nicht. Und wenn euch irgendjemand sagt, er hat es im Griff, glaubt ihm nicht. Wenn er sagt, er glaubt, dass Jesus ihn in der Hand hat, dann glaubt ihm. Aber nicht, wenn er sagt, er hat es im Griff. Wir wollen miteinander beten und ringen für Menschen einstehen, sie trösten, die Hilfe brauchen. Und ich schließe mit einem Satz von Dietrich Bonhoeffer. Dieses Thema halte Leid aus. Bonhoeffer, der wahrlich viel Leid erlebt hat und übrigens dessen Strophe ich auch nicht mitsinge. Und wenn du uns den Kelch, den Bittern, schenkst und reichst, dann trinke ich ihn bis zum letzten Rest aus. Ich fange da oft an mitzusingen und dann stockt mir die Stimme. Manchmal singe ich mit, manchmal nur leise und manchmal bete ich, Gott, wenn es wirklich so kommt, dann hilf mir, dass ich das kann. Aber Bonhoeffer hat das nicht erfahren, dass Gott ihn befreit hat. Er ist dort gestorben im KZ oder im Gefängnis der Nazis. Aber er sagt, allein der leidende Gott kann uns helfen. Allein der leidende Gott kann uns helfen. Der Gottesknecht in Jesaja 53, der um unserer Krankheiten und Sünden willen gestorben ist, der war ein Mensch mit Leiden vertraut, ein Mensch, der Schmerzen kannte, so steht es da. Wir glauben an einen Gott, der selbst Leid und Sterben kennt. Wir glauben an einen Gott, der dann nicht abgehauen ist, als es eng wurde, sondern sich hineingestellt hat und hineinhängen hat lassen ans Kreuz. Bonhoeffer sagt, nur ein solcher Gott kann uns helfen. Kein toter Talisman oder Götze oder wer auch immer, der überhaupt nicht merkt, was passiert, der überhaupt kein Gefühl hat. Nur ein Gott, der Leid kennt, kann Menschen in Leid und Tod verstehen, helfen und die Betroffenen trösten. Und der größte Zuspruch Gottes in dieser Phase, in dieser Situation ist, ich bin da. Egal, wohin wir gehen, morgen, in dieser Woche, in einem Jahr, in 10 Jahren, ich bin bei dir. Und in dieser festen Hoffnung und dieser gewissen Hoffnung und in diesem Glauben wollen wir einander helfen, wollen wirklich so Heiland sein und uns daran erinnern, denk dran, verlier nicht den Mut. Wir gehen nach unserem Leben in eine Welt ohne Tränen, die wird Gott uns noch abwischen, die aus unserem Leben, ohne Leid, ohne Geschrei, ohne Ungerechtigkeit und ohne Tod, Offenbarung 21. Und lasst uns etwas von dieser Hoffnung in unsere Welt reinholen und so Heiland sein für Menschen, die es brauchen. Amen.